Gut, wir sind mal in Apostelgeschichte, Kapitel 13. Und wie der Jochen das letzte Mal schon angedeutet hat, erleben wir jetzt in Apostelgeschichte einen gewissen Wendepunkt. Und zwar ist die zentrale Figur nicht mehr der Petrus, der Apostel Petrus, sondern ab jetzt der Apostel Paulus. Petrus wird zwar nach wie vor noch auftauchen, Apostelgeschichte 15, beim Apostelkonzil spielt er noch eine bedeutende Rolle, aber die zentrale Person ab jetzt wird dann der Paulus sein. Und auch Jerusalem, was bisher das Zentrum des Geschehens war, verlagert sich mit heute in eine neue Stadt, nämlich Antiochien. Und ein dritter Punkt, wo es eine Änderung gibt, ist, zuerst war das Evangelium sehr stark Richtung Juden gerichtet. Wir haben zwar dann schon gesehen, dass die Menschen auch in Samaria zum Glauben kommen sind, also das Mischvolk, und auch, dass in Apostelgeschichte 10 der Hauptmann Cornelius sich bekehrt hat, ja, als Zeichen dafür, dass das Evangelium auch zu den Nationen gegangen ist. Aber jetzt sehen wir eben den Beginn heute der ersten Missionsreise von Paulus und Barnabas, und da geht es jetzt wirklich, ist der Aufbruch eben Richtung der Heiden. Ja. Ja, der letzte Vers, oder in Vers 24, der vorletzte Vers, hat noch ausgedrückt, das Wort Gottes wuchs. Ja, Kapitel 12, Vers 24, und das werden wir auch heute sehen. Und bevor wir richtig einsteigen in den Text, möchte ich zuvor noch beten. Ja, danke, lieber Herr Jesus, dass du in unserer Mitte bist. Du bist der Herr der Schöpfung. Und du bist für uns gestorben und auferstanden, was wir jetzt in dem Mahl feiern haben dürfen. Du bist überhaupt die Basis unseres Lebens, dass wir hier sein dürfen, dass wir auch in dieser Ortsgemeinde versammelt sein dürfen. Und wir danken dir, dass Menschen treu waren, indem sie dein Evangelium verkündet haben, sonst wären wir heute gar nicht da. Und danken dir dafür, dass wir auch diesen kostbaren Schatz in uns tragen dürfen oder weitertragen dürfen in die Welt. Und jetzt wollen wir dir bitten, dass du unsere Herzen öffnest, wenn wir jetzt dein Wort anschauen, ja, was auf der ersten Missionsreise alles passiert ist, den Start heute uns mit anschauen werden. Wir sind schon gespannt dann auf die kommenden Predigten und bitten dir jetzt einfach um offene Ohren und offene Herzen. Amen. Ja, wir starten mal eben in Apostelgeschichte 13, ab Vers 1, beziehungsweise nimm ich den letzten Vers 25 aus Kapitel 12 noch mit. Genau, ich sollte jetzt den Text auf der Folie haben. Ich hoffe, dass es groß genug, dass man es lesen kann, ist. Barnabas aber und Saulus kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, von Jerusalem zurück und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit. Es waren aber in Antiochien, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer, Barnabas und Simon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene, und Manahen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen worden war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Sie nun ausgesandt von dem Heiligen Geist gingen hinab nach Seleucia, und von dort segelten sie nach Zypern. Und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar-Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Elimas aber, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, widerstand ihnen und suchte den Prokonsul vom Glauben abwendig zu machen. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit Heiligem Geist erfüllt fest auf ihn und sprach: O du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir, und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er erstaunt über die Lehre des Herrn. Ja, ich habe den Text überschrieben mit dem Thema: Bist du bereit für den Herrn? Bist du bereit für den Herrn? Und ich habe 4 Punkte daraus gemacht. Der erste Punkt: Bist du bereit zu hören? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist als Christen, als Nachfolger, dass wir bereit sind, auf den Herrn zu hören, dass eine gewisse Empfangsbereitschaft da ist. Antiochien ist das erste Missionszentrum, haben wir gehört. Wir finden da eine Gruppe christlicher Leiter versammelt. Die waren bereits im Dienst. Das lesen wir. Sie haben gedient und gefastet. Und in dieser Phase spricht dann der Heilige Geist zu ihnen. Und wo wir offen sind, uns vom Herrn gebrauchen zu lassen, spricht der Herr auch zu uns und weist uns den Weg. Auf der anderen Seite, wenn wir uns zurückziehen und verwehren, dann dringt der Herr meistens nicht zu uns durch, weil wir werden nicht von ihm zwangsbeglückt. Ja. Es gibt zwar auch die Situation, das sehen wir auch in der Bibel, manche Leute von ihm davonlaufen und da spricht der Herr erst recht zu ihnen, aber es ist nicht der Regelfall. Der Regelfall ist, dass wir offen sind für ihn, also ich habe jetzt das Beispiel Jona im Hinterkopf gehabt, ja. Aber der Regelfall ist, dass wir offen sind für ihn und dann spricht der Herr auch zu uns. Also die Bereitschaft zu hören. Und wie gesagt, wir haben da eine Gruppe christlicher Leiter und das ist immer eine starke Basis, ein starkes Zentrum, wo Gott sprechen kann, wenn da eine Gruppe voll Brüder benannt ist, auch Schwestern, aber in dem Fall jetzt Brüder. Und ich glaube jetzt heute, wenn die Frauen unter sich sind, dann wirkt der Herr da auch nochmal ganz stark auf seine Art und Weise, weil man da wahrscheinlich nochmal auch gewisse Thematiken ansprechen kann, die man in einer gemischten Gruppe eben nicht ansprechen kann. Genauso auch bei den Männern. Also sie dienen und fasten. Und ich bin jetzt kein Experte von Fasten, aber ich weiß, wenn man fastet, ja, dass es dazu beiträgt, dass die Gedanken gebündelt werden, dass man geschärft wird und ja, dass viele Störfaktoren auf die Seite geschafft werden und dass man einfach da, ich sag's einmal, in einem anderen Modus ist, wo man wahrscheinlich die Stimme des Herrn besser hört, weil da weniger Ablenkungen da sind. Ja. Gut, also die Bereitschaft zu hören sollte da sein. Und dann sehen wir als zweites die Bereitschaft aufzubrechen, ja, gewisse Reisebereitschaft. Und der Text, den wir da gelesen haben, das ist für mich der größte Beweis, dass die ersten Christen alle schlank gewesen sein müssen. Ja. Die haben keine Weight Watchers benötigt. Warum? Ja, weil sie bereit waren zu fasten und auch zu walken. Ja, das werden wir heute sehen. Ja. Also sie haben gefastet und waren auch bereit, dann aufzubrechen. Und wir sehen da heute mehr oder weniger 7 Steps oder 7 Schritte eben zum Aufbruch. Das erste, habe ich schon gesagt, das erste ist das Dienen. Ja? Und wenn du überzeugt bist, dass der Herr etwas Großes mit dir vorhat, dann fang heute im Kleinen damit an, falls du es noch nicht getan hast. Ja? Es geht darum, so hat es einmal jemand gesagt, dass wir alle einen Tick brauchen. Ja? Einen gewissen Tick für den Herrn. Tick, T-I-K, die Treue im Kleinen. Wenn wir im Kleinen treu sind, dann wachsen wir in die Aufgaben und die Dienste hinein und dann kann der Herr dann auch Größeres mit und durch uns bewirken. Also starte mit einem überschaubaren Dienst und sei offen für mehr. Ich habe als Jugendlicher schon ziemlich früh angefangen, nach meiner Bekehrung in die Jugendarbeit einzutreten. Das war ja so 15, 16, war ich selber noch Jugendlicher. Das war damals in Innsbruck. Mit einem anderen Ehepaar haben wir zu dritt die Jugendarbeit geleitet. Und ich habe damals auch einen anderen Dienst gemacht, einen Kassettenüberspieldienst. Ja, die Jungen wissen das vielleicht gar nicht, was das ist. Kassetten, das sind die Dinger da mit dem Magnetbandel, die sich drehen. Da hat es die 60er und 90er Kassetten gegeben. Und ja, nach dem Sonntag war es so, da hat es keine MP3-Aufnahme gegeben, sondern so eine Kassette. Und die musste man dann, wenn man es vervielfältigen wollte, halt überspielen. Ja. Wir haben damals ein teures Kassettenüberspielgerät gehabt. Das hat damals, glaube ich, in Schilling 30.000 Schilling gekostet, das ist umgerechnet über 2.000 Euro. Und haben immer Kassetten überspielt, mein Bruder und ich. Gell. Da hat es manchmal so IVCG-Vorträge gegeben, so Großaufträge. Dann hat es wieder geheißen, ja, dürft ihr wieder 70 Kassetten überspielen und so weiter. Ja. Das waren so die ersten Dienste und das haben wir auch total gern gemacht. Ja. Und dann, wie gesagt, Jugendarbeit, dann als ich nach Graz übersiedelt bin, dort auch Jugend- und Teenie-Arbeit. Und das sind so die Dienste, die der Herr dafür verwendet hat, um mein Herz weiter zu öffnen, um dann später mit 25 auf eine Bibelschule zu gehen, um dann in den vollzeitlichen Dienst einzutreten. Das habe ich dann auch 12 Jahre lang gemacht. Gut, also dienen ist der erste Schritt. Dann lesen wir dann eben von Fasten. Ja. Es gibt ja unterschiedliche Arten des Fastens. Wie gesagt, ich bin kein Fachmann, aber noch einmal, Fasten unterstützt das Bündeln der Gedanken und im biblischen Kontext die Ausrichtung dieser Gedanken auf den Herrn. Ich glaube, es gibt einige, die da viel mehr Experten sind. Ich schaue da so Richtung Kurt und Uli, die haben da, glaube ich, oder einige andere, weiß es nicht, aber es gibt sicher einige, die da schon mehr Erfahrung haben in Richtung Fasten. Das dritte ist dann das Reden des Heiligen Geistes, beziehungsweise die Aufforderung des Heiligen Geistes, sondert mir nun Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Ja? Also da geht es um das Reden des Heiligen Geistes, eine Aufforderung. Und diese Aufforderung lautet, die zwar eben den Barnabas und den Saulus abzusondern. Und dieses Absondern, dieses ja, zur Seite stellen, das ist etwas, was wir bei Paulus immer wieder finden im Neuen Testament, wie er das beschreibt, unter anderem auch in Galater Kapitel 1, Vers 15. Dort schreibt er: Als es aber dem, nämlich Gott, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Also von seiner Mutterleibe an war der Paulus ausgewählt und in der Fußnote steht da abgesondert. Ja, Galater 1, 15. Das drückt eben auch die Berufung des Paulus bereits aus. Das heißt, vor der Geburt war er bereits abgesondert. Und Paulus war nicht zu irgendwas abgesondert, sondern in Römer 1, Vers 1 lesen wir: Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Das heißt, der Paulus war ganz klar von Gott herausgerufen, ausgesondert, um eine spezielle Aufgabe zu erfüllen, nämlich das Evangelium Gottes in die Welt zu tragen. Und das lesen wir jetzt da noch einmal verstärkt eben in Apostelgeschichte 13, ab im Vers 2. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Ja? Also ganz klar, vor der Geburt, abgesondert für Gott, speziell um das Evangelium zu verkündigen und da jetzt für einen speziellen Dienst, nämlich die erste Missionsreise. Aber nicht nur der Paulus ist abgesondert, und jetzt könnte man sagen, ja, ist klar, er ist der Apostel und so weiter. Dieses Abgesondertsein, dieses Herausgerufen betrifft auch uns als Kinder Gottes. Ja. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 10. Das heißt, auch wir sind herausgerufen und von Gott dazu befähigt und aufgerufen, in seinen Werken zu wandeln, die er davor bereitet hat. Das heißt, Gott hat schon bereits alles zubereitet. Ja. Wir müssen nur gehorsam sein und in seinen Werken wandeln. Das heißt, du als Kind Gottes bist berufen zum Dienst für den Herrn. Gott hat uns verschiedene Dinge gegeben, er hat uns Gaben gegeben und er hat uns Zeit gegeben und auch materielle Ressourcen, die wir alle für ihn einsetzen können. Zu den Gaben ist die Frage, kennst du deine Gaben? Weißt du genau, welche Gaben dir Gott geschenkt hat? Vielleicht ist sich der ein oder andere da noch unsicher. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, das herauszufinden. Auf der einen Seite gibt es solche Gabentests, wo man durch Fragen herausfinden kann, ja, ist man jetzt mehr der Seelsorger, ist man mehr der Evangelist, ist man mehr ja, für das Dienen oder welche Gaben hat man immer auch. Ja? Gibt es ganz unterschiedliche Gaben und durch so Gabentests kann man das herausfinden. Eine zweite Möglichkeit, das herauszufinden, ist, einfach zu sehen, wo hat der Herr dir wirklich Freude geschenkt, bei welchen Diensten. Ja? Was hat er der Herr aufs Herz gelegt? Ja? Und da ist es auch gut, Dinge auszuprobieren und zu schauen, wo geht man da wirklich auf? Ja? Wo hat dann der Herr etwas geschenkt, was man wirklich mit dem Herzen dann auch macht? Und die dritte Möglichkeit, das herauszufinden, ist, ja, dass man in andere Leute hineinhorcht oder andere Leute eben zur Rate zieht und denen fragt, du, was glaubst denn du, wo der Herr mich begabt hat? Ja? Weil oft hat man selber einen blinden Fleck und andere von außen sehen das oft viel besser, weil sie das viel besser spiegeln können und können dann auch sagen, okay, ich glaube, du hast diese und jene Begabung. Gell? Das heißt, da, wo man von außen bestärkt wird, ist ein gutes Zeichen dafür, dass man da eine Begabung hat. Das sind nur drei Möglichkeiten, gibt sicher noch mehr herauszufinden, wo man eben als Kind Gottes begabt ist. Wichtig, das Reden des Heiligen Geistes, die Aufforderung. Ja. Das vierte dann sehen wir wieder, dass sie fasten, ja, also noch mehr fasten. Davor haben sie gefastet, jetzt nach dem Reden des Heiligen Geistes fasten sie wieder und dann ganz was Wichtiges, sie beten. Das ist der fünfte Schritt. Das denke ich ist auch wichtig, jeder Dienst sollte immer wieder vom Gebet begleitet sein, dass er wirklich dann auch fruchtbar sein kann. Sechste, was wir dann noch sehen, ist diese Handauflegung. Das drückt dann die Verbundenheit und die Identifikation mit dem Vorhaben aus. Das heißt, sie werden wirklich von der Gemeinde dort ausgesandt, es werden ihnen die Hände aufgelegt und es drückt eine gewisse Autorisierung des Vorhabens dann aus. Ja, das heißt, sie gehen nicht, weil sie gerade lustig sind, drauf los, sondern nein, es ist wirklich eine geschlossene Gemeinschaft und durch Gebet und Handauflegung werden sie gezielt da ausgesandt. Das ist eben der siebte Schritt, die Aussendung, wo da steht, sie entließen sie. Und zwar nach Zypern. Zypern, das war die Heimat des Barnabas und ist eine wunderschöne Insel. Ich durfte da mal vor 25 Jahren auf Urlaub sein. Ich habe damals auch tolle Bilder gemacht. Ich wollte heute eins mitbringen, habe es leider daheim jetzt vergessen. Bilder mit zwei Esel, die sich so gegenüberstehen und im Hintergrund noch ein paar Esel. Ja. Und dann auf so einer schönen Insel, also total ganz schön, Türkisfarben und so weiter. Ich habe mir gedacht, vielleicht sind die zwei Esel Bilder vielleicht für die Apostel da. Ich weiß nicht, irgendjemand hat mir gesagt, wir sind alle Esel und der Herr verwendet uns. Ja. Auf jeden Fall ganz eine schöne Insel und es lohnt sich dort einmal Urlaub zu machen und da sage ich auch auf den Spuren der Apostel zu reisen. Also die Bereitschaft aufzubrechen und der dritte Punkt ist dann als nächstes die Bereitschaft zu kommunizieren. Das heißt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und bei passender Gelegenheit auch das Evangelium zu teilen. Weil der Paulus hat gesagt in Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Ja, da sehen wir das wieder, das Evangelium zuerst zu den Juden, aber auch zu den Griechen. Und Paulus hat zuerst auch versucht, unter den Juden, deshalb ist er in die Synagoge gegangen, dort das Evangelium zu bringen. Wir sehen aber im Verlauf der Apostelgeschichte, dass die Juden sehr halsstarrig waren, der Großteil natürlich. Wie wissen wir, die ersten Christen waren aus dem Judentum, aber als Volk sind sie halsstarrig, sind verstockt und deshalb immer mehr der Shift hin zu den Nationen. Irgendwann später, glaube ich mal in Kapitel 19 geworden, ist es irgendwann so weit, dass es wieder zu einer Konfrontation kommt zwischen Paulus und den halsstarrigen Juden. Und dann sagt der Paulus, und von nun an ist es euer Problem, von nun an gehe ich zu den Nationen. Ja, da sagt er es dann ganz explizit. Gut, aber Wichtig eben die Bereitschaft zu kommunizieren, nicht irgendwas zu kommunizieren, sondern wie wir in Vers 5 lesen, es geht um die Verkündigung, es geht immer um die Verkündigung des Wortes Gottes. Ja. Ich habe es in einer von meinen letzten Predigen schon mal gesagt, es geht immer wieder darum, back to the roots. Ja. Immer zurück zur Wurzel, und es ist und bleibt immer das Wort Gottes kombiniert mit Gebet, wie wir es vorhin gerade gesehen haben. Denn der Glaube ist aus der Verkündigung und die Verkündigung durch das Wort Christi. Ja. Das Wort Christi muss im Mittelpunkt stehen, Römer 10, 17. Wir lesen da, dass Johannes Markus mit dabei war als Diener. Wir wissen nicht genau, welche Tätigkeit er getan hat, aber er war als Jüngerer da mit dabei. Das ist auch ein wichtiges Prinzip der Jüngerschaft. Jüngere sind mit dabei und lernen von den Erfahrenen und nehmen da wahnsinnig viel dann mit. Und dann kommt es zu etwas Spannendem in Vers 6, nämlich zu dieser Begegnung mit diesem Bar-Jesus. Der wird da als Magier beschrieben, als falscher Prophet. Und das ist insofern interessant, dass bei jedem Dienst, den wir für Gott tun, tauchen immer wieder Protagonisten auf, die vom Feind ins Rennen geschickt werden. Was meine ich damit genau? Als wir vor ca. 15 Jahren, das ist schon länger her, noch unterwegs waren auf Chortourneen in Deutschland, da sind wir wirklich auf die Straßen gegangen, haben da unser Piano aufgebaut mit dem Gregor Breyer von Wort des Lebens, ein Chor von 40 bis 60 Leuten, du warst da ab und zu mal mit, was ich noch weiß, gell? Und haben wir aufgebaut, Mikrofone, alles und so weiter, haben wir angefangen, Lieder zu spielen, zu singen und zwischendrin immer kurz an Sprache, sprich das Evangelium. Und kaum haben wir gestartet, ist nicht nur einmal passiert, dass wie ferngesteuert dann irgendeiner herkommen ist, der hat meistens schon ein bisschen was gedankt gehabt und ist Herz und Kerzen gerade auf den Gregor hin, und es war einfach ein Störfaktor, gell? Der war nicht komplett Herr seiner eigenen Sinne, aber ist Kerzen gerade zu. Ich habe mich dann meistens so ein bisschen da so als Schutzwand da vor unserem Pianisten hinpositioniert, um zu schauen, da das ein bisschen abzuhalten. Aber was ich damit sagen möchte, wo immer das Evangelium verkündet wird, ja, auf unterschiedlichste Art und Weise, ist sofort immer der Feind da und versucht da entgegenzuwirken. Ja. Wie gesagt, ist nicht nur einmal passiert und denke ich, ist euch sicher auch schon in unterschiedlichen Situationen so passiert. Wie ferngesteuert kommt da jemand? Ja? Meistens dann, wenn die Menschen offen sind fürs Evangelium, ja, dann ist sofort der Feind da und versucht sofort da eine Gegenattacke zu machen. Hier eben durch diesen Bar-Jesus, sagt dann später gleich noch was dazu, aber in Vers 7 lesen wir dann von einer anderen Person, nämlich von dem Prokonsul Sergius Paulus. Prokonsul im Gegensatz zu Prokurator. Ein Prokonsul war vom Senat, vom römischen Senat direkt eingesetzt, um dort zu herrschen, im Gegensatz zu einem Prokurator, wie es zum Beispiel der Pilatus war, der war direkt dem Kaiser unterstellt. Hier sehen wir eben einen Prokonsul Sergius Paulus, vom Senat eben dazu eingesetzt, und der steht da, begehrte das Wort Gottes zu hören. Das heißt, der Herr schenkt immer wieder Gelegenheiten in unserem Leben, wo Menschen offen und bereit sind, das Wort Gottes zu hören. Und diese Gelegenheiten sollte man dann auch nutzen. Da sollte man einfach sensibel dafür sein und wenn es passt, dann wirklich den Samen, sprich das Wort Gottes, da ausstreuen. Ja. Nicht mit der berühmten Keule. Ja. Wie gesagt, da braucht es immer viel Fingerspitzengefühl. Und zu schauen, sind die Menschen, ist mein Gegenüber jetzt wirklich offen dafür, passt es jetzt oder passt es nicht. Ja. Und das einfach auch im Gebet begleiten, auch innerlich zu beten und dann zu hoffen, dass der Herr da eine Möglichkeit schenkt. Weil der Glaube, wie wir gehört haben, kommt durch das Wort Gottes. Ja, ja, und das passiert. Wir haben da eine Person, die begehrt, ja, der hat also wirklich ein Verlangen, das Wort Gottes zu hören. Ja. Und sofort kommt es zum Widerstand dieses Elimas, von diesem Magier, diesem Zauberer. Und da steht dezidiert, er suchte den Prokonsul vom Glauben abzubringen. Wir wissen nicht genau warum, steht nicht explizit da. Aber wir können davon ausgehen, dass der um seinen Status gefürchtet hat, weil es war mehr oder weniger ein Mitarbeiter von diesem Prokonsul. Vielleicht hat er ein eigenes Business gehabt da und hat da Geld irgendwie verdient durch seine Dienste. Und er merkt jetzt, jetzt wird es brenzlig, jetzt kommt das Wort Gottes. Da muss ich schauen, dass ich meinen Herrn da quasi beschütze, weil sonst entgeht mir etwas. Ja, ich verliere einen Status, ich verliere vielleicht sogar Kohle. Das heißt, wir sehen, überall wo der Herr Türen öffnet und Gelegenheiten schenkt, bleibt der Angriff des Feindes nicht aus. Ja? Wie gesagt, wie oft haben wir das selber schon erlebt? Das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, auf der Courtenay, plötzlich klingelt irgendwo ein Handy. Ja, komisch, haben wir heute auch schon irgendwie gehabt. Gell? Meistens während des Abendmahls, gell? Ganz passend immer. Es ist auch nicht das erste Mal in der Gemeinde, habe ich schon oft erlebt. Gell? Ich weiß gar nicht, wessen Handy es war, es spielt da gar keine Rolle. Immer wieder passiert es da und auch woanders. Und da, oder der Hund muss Gassi oder sonst irgendwas. Gell? Wie ferngesteuert. Ich weiß nicht, wie das läuft, aber wir wissen, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Ja? Und was da hinten alles abläuft, ist eh besser, dass wir da keinen Einblick haben. Aber wichtig, wir sollen bereit sein zu kommunizieren. Und das vierte und letzte für heute, wir sollen auch bereit sein zu konfrontieren. Das lesen wir dann ab Vers 9. Paulus aber mit Heiligen Geist erfüllt. Ja. Paulus mit Heiligen Geist erfüllt, tritt dann da in den Vordergrund und übernimmt jetzt die Führungsrolle. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, zuerst heißt es immer Barnabas und Saulus, jetzt heißt es auf einmal plötzlich Paulus und Barnabas. Ja? Also auch nicht mehr Saulus, Saulus heißt jetzt Paulus und nicht mehr Barnabas und Saulus, sondern jetzt ist der Paulus im Vordergrund. Ja? Menschlich gesprochen könnte man sagen, vielleicht hat er ein bisschen mehr Testosteron gehabt, ja, dass er dem mal ein bisschen Stoff gibt. Ja. Vielleicht war er ein bisschen aggressiver. Auf jeden Fall hat er die Rednerrolle in die Hand genommen und war da bereit zu konfrontieren. Und er macht es ziemlich platt. Er sagt da, du voller List und Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit. Also ich sage es einmal so, sind nicht gerade die Kosenamen, mit denen ich gerufen werden möchte bei meinen Freunden oder Bekannten. Ja. Stellt euch vor, jemand stellt euch so vor unter den Freunden und Bekannten. Ja, da kommt jetzt der voller Bosheit und List, der Sohn des Teufels. Ja, nicht gerade die Titel, auf den man stolz ist. Und er sagt dann weiter in Vers 10, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Also er sagt klipp und klar, der Herr ist da bereit, was zu tun. Er ist gerade dabei, Menschen vom Evangelium zu überzeugen. Und du bist der Feind, du lässt jetzt gebrauchen, um da dieses Geschehen zu Fall zu bringen. Ja? Und er konfrontiert es zu 100%. Durch seine Zauberei hat dieser Elimas viele Menschen eben auf ihr Wege gebracht und sie wahrscheinlich auch vom Glauben abgehalten. Und interessanterweise ist das zweite Mal von vier Malen in der Apostelgeschichte, wo es zu einer saftigen Konfrontation mit dämonischen Mächten kam. Das erste Mal, könnt ihr euch noch erinnern, Apostelgeschichte 8, da ging es um den Simon, den Zauberer. Ja. Dann später werden wir noch lesen in Apostelgeschichte 16, wo so eine Wahrsagerin dann hinter Paulus herlaufen mit und dauernd lästig ist, ja, und der Paulus ist bereit, seinen Dienst zu tun, und die läuft dauernd hinter ihm her, bis ihm dann einmal der Geduldsfaden reißt und er sie auch konfrontiert, ja, und dann den Geist austreibt, und dann läuft da finanziell dann auch nichts mehr. Also meistens geht es da auch um einen finanziellen Gewinn, ist Apostelgeschichte 16. Und dann Apostelgeschichte 19, wo sieben Söhne eines jüdischen Hohepriesters gemeint haben, sie können aus eigener Kraft irgendwelche Geister austreiben. Ja. Werden wir dann im Laufe der Zeit, so denke ich auch, also wir machen eine Pause, mal in Apostelgeschichte, das steht glaube ich noch nicht ganz fest, aber sonst werden wir da diese Texte dann auch behandeln oder ihr könnt es selber nachlesen. Und was passiert dann? Nachdem Paulus das konfrontiert, spricht er auch ein Gericht aus, ja. Nämlich dieser Elimas wird geschlagen durch vorübergehende Blindheit. Das ist in der Hinsicht interessant, dass das erste erwähnte von Paulus vollbrachte Wunder ist. Ja. Eigentlich kann man sagen, ein Negativwunder in dem Sinn vom Ergebnis her. Ja. Wenn man schaut, was Petrus und Johannes als erstes Wunder getan haben, die haben am Gelähmten geholfen, da wird einer mit Blindheit geschlagen. Aber es ist auch von dem Aspekt her interessant, dass Blindheit das war, womit Paulus geschlagen worden ist, Apostelgeschichte 9, vor den Toren Damaskus, wo Jesus gesagt hat, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ja. Ja, erinnert also, wie gesagt, ein bisschen an dieses Bekehrungserlebnis von Saulus. Und was noch interessant ist, dass diese Person, die da das Evangelium zu hören bekommt, auch Paulus heißt, Sergius Paulus. Ja. Also mehr interessante Zufälle und Anführungszeichen, da, was da aufeinandertreffen. Das Ergebnis auf jeden Fall ist, der Prokonsul glaubte, erstaunt über die Lehre des Herrn. Steht da dezidiert drinnen. Ja, ich glaube, dass das Wunder ihn wahrscheinlich auch zum Staunen gebracht hat, dass da jetzt der, der ihn abbringen wollte vom Glauben, da mit Blindheit geschlagen wurde. Aber ich glaube, das, was Paulus sonst verkündet hat, zusammen mit dem Barnabas, hat ihn noch mehr zum Erstaunen gebracht, nämlich wirklich das Wort Gottes. Ja. Da fällt mir auch eine interessante Begebenheit ein. Ich war auch vor Jahren einmal in den USA, wo ich auf Bibelschule war, und im Sommer hat jeder da so einen Dienst machen müssen. Ich war auf der Word of Life Island, und mein Dienst war im Sommer lang, 8 Wochen lang, bei so einem Kletterkurs. Das waren 3 Dinge, was man da gemacht hat. Das eine war so ein Kletterturm, wo man Leute im Aufilotsen hat dürfen, als, wie sagt man denn, Facilitator, als jemand, der zur Seite gestanden ist. Ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich 8 Meter gehabt mit 3 unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade. Ja, mit gesichert natürlich, genau. Zu dem Thema Sicherung kommen wir dann gleich noch dazu. Dann hat es den Low Ropes Course gegeben. Das war am Boden, mit so, wo man zum Beispiel einer Gruppe didaktisch was beigebracht hat, zum Beispiel Übung mit dem Spinnennetz. Alle mussten da durch so ein Spinnennetz, also aus Seilen, so durch, ohne dass sie das berührt haben. Also so ein großes Spinnennetz, müsst ihr euch vorstellen. Ja. 3 Meter mal 2 Meter oder so. Und die ganze Gruppe musste durch die Löcher da irgendwie durch, ohne dass sie es berühren, sonst haben sie wieder neu anfangen müssen. Das war das Zweite. Und das Dritte war ein High Ropes Course. Ja. Auch circa 6 bis 8 Meter in der Höhe. Ach, bei uns heißt das Hochseilgarten. Gell. Und es war schon mal eine Überwindung, in der ersten Trainingswoche selber da auf und ohne schlotternde Knie dann über den Balken da drüber und durch andere Hindernisse. Aber nach einer Woche war man da eh schmerzbefreit. Und dann sind jede Woche da auf diese Word of Life Island 400 Teenager gekommen und einige natürlich dann auch zu diesem High Ropes Course. Gell. Und wir sind natürlich auch trainiert worden, in jeder Situation auch diesen Teenagern das Evangelium weiterzugeben. Gell. Und so konfrontativ wie ich dann war, war einmal dieser Jeff da oben bei mir. Ihr müsst euch vorstellen, 6 Meter in der Höhe. Und dann war der auch bei mir und dann habe ich ihn zum Schluss dann auch gefragt, so ungefähr kann ich mich noch erinnern, stell dir vor, und der war gesichert, gell? Stell dir vor, irgendjemand würde jetzt dein Seil da durchschneiden, du würdest da oben plumpsen, würdest sterben und würdest du dann vor Gott stehen. Ja? Was würdest du dann sagen, warum Gott den Himmel lassen würde? Ja? Und habe ihm das Evangelium erklärt, das war jetzt nur kurz gefasst, gell? Hab dann ihn gefragt, ob er Jesus annehmen möchte als Herrn und Heiland, und er hat das getan, gell? Ganz komisch. Gell? Ja. Zum Schluss habe ich das Messer dann wieder weggesteckt. Ja. Nein, Scherz beiseite, habe ich kein Messer gehabt. Ja. Aber, was möchte ich sagen, kann man natürlich sagen, es war ein bisschen brachial. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht gedacht, wie es ihm so gegangen ist. Ich habe einfach ihm die Message gegeben. Ja. Nein, ich war schon sensibel, aber was ich sagen möchte, das hat genau für den gepasst, bin überzeugt, das war das einzige Mal, dass ich das gemacht habe. Und ich glaube schon, dass der ehrlichen Herzens, vielleicht war ein bisschen Angst dabei, mag schon sein, er hat den Herrn angenommen. Ja. Ich weiß nicht, wo er heute ist und so weiter. Ja, wahrscheinlich. Ich bin überzeugt, dass der Herr das verwendet hat und der wird wahrscheinlich heute sagen, damals können wir ihn auf der Word of Life ein und was auch immer. Und das ist sicher Bickchen geblieben, genau, so ein Gestörter aus Österreich. Ja. Auf jeden Fall ist es mir hängen geblieben, bei ihm wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ja, aber wir sollen immer bereit sein, zu kommunizieren und auch zu konfrontieren und damit rechnen, dass der Herr da wirklich auch ein Wunder tut. Gut, damit sage ich, wären wir am Ende angelangt. Ich fasse nochmal diese 4 Punkte ganz kurz zusammen. Wie gesagt, bist du bereit für den Herrn? Bist du bereit zu hören? Ist das Erste gewesen, ja? Eben auch diese ganzen Nebengeräusche zu beseitigen, mal wirklich in die Stille zu gehen vor dem Herrn und bereit zu sein, was er dir ganz persönlich zu sagen hat. Das ist das Erste. Das Zweite, bist du bereit aufzubrechen? Vielleicht hat der Herr bereits zu dir gesprochen. Es kann jetzt sein, durch sein Wort direkt, ja, oder auch durch Geschwister, manchmal verwendet auch der Herr Geschwister, um uns gewisse Dinge zu kommunizieren. Oder Umstände, das kann genauso sein. Gott bringt uns oft in Situationen, wo er zu uns spricht. Ja. Manchmal spricht er aber auch durch Ungläubige zu uns. Genauso, ist oft genug in meinem Leben auch passiert. Also, bist du bereit zu hören? Bist du bereit aufzubrechen? Drittens, bist du bereit zu kommunizieren? Nämlich die Wahrheit in Liebe. Ja, vielleicht das, was ich vorhin gesagt habe, war vielleicht jetzt nicht das allerbeste Beispiel, aber unterschiedliche Situationen, und ich bin davon überzeugt, unterschiedliche Gegenüber brauchen auch unterschiedliche Ansprache, um nicht zu sagen, auch unterschiedliche Dosis. Ja, und da braucht man auch ein bisschen ein Feingespür. Und bist du auch bereit zu konfrontieren? Da muss ich auch sagen, das Evangelium ist von Haus aus konfrontativ. Ja, es ist von Haus aus konfrontativ. Warum? Wir haben es heute schon gehört, das Evangelium sagt ganz klar, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt. Ja. Und sag das einmal einem, ja, du bist ein Sünder. Was, ich ein Sünder? Ja. Und dann wird aufgezählt, warum man eben kein Sünder ist. Die Bibel sagt aber ganz klar, was ein Sünder ist. Das ist jemand, der eine Sünde tut. Ja. Und von Natur aus sind wir alle Sünder, weil wir sind von Natur aus Kinder des Zorns, sagt der Paulus in Epheser Kapitel 2. Aber das Verständnis von Sünde, was in der Bibel ist, ist heute natürlich nicht da. Ja. Sündigen ist heute so ein bisschen, ja, klischeehaft, ein bisschen Torte essen, ja, wo zu viel Fett drinnen ist. Oh, ich habe heute wieder versündigt. Ja. Sünde ist aber was anderes von der Bibel her. Aber die Bibel ist nicht nur konfrontativ, das Evangelium, sondern es ist auch tröstend. Und die zweite Seite der Medaille kennen wir ja, nämlich das Heil, was wir im Evangelium sehen. Ja, wir wissen es, die schlechte Nachricht, aber viel wichtiger die gute Nachricht. Ja. Jesus ist nicht nur für uns gestorben, sondern er ist auferstanden, damit wir Leben haben. Ja. Deshalb nochmal die Wahrheit in Liebe. Also, sind wir bereit zu hören, aufzubrechen, zu kommunizieren und auch zu konfrontieren, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Und wichtig ist eben nicht, dass der negative Touch da bleibt, sondern das Gute, die gute Nachricht ist eben, dass die schlechte Nachricht nicht das letzte Wort ist, sondern dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, dass wir ewiges Leben haben können. Wir haben die beste Nachricht, vor der brauchen wir uns nicht zu verstecken. Römer 1, 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Amen.